to man. Erläuterung. Im Krishna-Bewusstsein tätig zu sein, das heißt, nur für die Zufriedenstellung Krishnas zu handeln, ohne für sich selbst Sinnbefriedigung zu erwarten, ist die höchste Art transzendentaler Tätigkeit. Ja, das finde ich ja die beste Idee für diesen Raum im Augenblick. Selbst eine kleine anfängliche Bemühung auf diesem Pfad kann nicht aufgehalten werden und auf keiner Stufe kann dieser kleine Anfang jemals verloren gehen. Jede auf der materiellen Ebene begonnene Arbeit muss vollendet werden, sonst ist das ganze Unterfangen ein Fehlschlag. Aber jede Arbeit, die man im Krishna-Bewusstsein beginnt, hat eine dauernde Wirkung, selbst wenn sie nicht zu Ende geführt wird. Selbst wenn also eine Tätigkeit im Krishna-Bewusstsein unvollendet bleibt, verliert derjenige, der sie ausführt, nichts. Man mag von all seinen Tätigkeiten nur 1% im Krishna-Bewusstsein widmen und trotzdem sind bleibende Ergebnisse die Folge, sodass man beim nächsten Start bei 2% weitermachen kann. Wohingegen es bei materieller Tätigkeit ohne einen hundertprozentigen Erfolg keinen Gewinn gibt. Ajamir zum Beispiel erfüllte seine Pflicht im Krishna-Bewusstsein nur bis zu einem gewissen Prozentsatz, aber das Ergebnis, das ihm am Ende zuteil wurde, war durch die Gnade des Herrn ein hundertprozentiger Erfolg. In diesem Zusammenhang findet man im Srimad Bhagavatam 1.5.17 einen schönen Vers. Yakva svadharmam charanam bujam hareya bhajan apakvo tapate tato yadi yatra kva vabhadram abhut amushyakim kovarta apto bhajatam svadharmatha. Was verliert jemand, der seine gesellschaftlichen Pflichten aufgibt, um sich dem Krishna-Bewusstsein zu widmen? Selbst wenn er zu Fall kommt, weil er den Pfad nicht bis zum Ende beschreitet. Was hingegen gewinnt man, wenn man seine materiellen Tätigkeiten in vollkommener Weise ausführt? Oder wie es die Christen ausdrücken, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber an seiner ewigen Seele Schaden nimmt? Materielle Tätigkeiten und ihre Ergebnisse enden mit dem Körper. In Betätigung im Krishna-Bewusstsein aber trägt ein Menschen selbst nach dem Verlust des gegenwärtigen Körpers erneut zum Krishna-Bewusstsein. Zumindest ist es sicher, dass man im nächsten Leben die Möglichkeit hat, wieder als Mensch geboren zu werden, entweder in der Familie eines hochgebildeten Brahmana oder in einer reichen aristokratischen Familie, was einem eine weitere Gelegenheit zur Erhebung bietet. Dies ist die einzigartige Eigenschaft von Tätigkeiten, die im Krishna-Bewusstsein verrichtet werden. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pesaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nivashesha Shunyavadi Bhaskatya Keshathadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Chaitanya Jaya Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Vers 40. Nehavi kramanasho sti pradyavayo novityate svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bayat. Bei dieser Bemühung gibt es weder Verlust noch Minderung, und schon ein wenig Fortschritt auf diesem Pfad kann einen vor der größten Gefahr bewahren. Ich möchte eingehend unsere Gäste begrüßen. Werner, dein Name habe ich vergessen.
Stefan.
Und auch andere Gäste, die ich schon heute Morgen begrüßt habe. Schön, dass ihr heute Abend bei der Vorlesung dabei seid. Das Thema heute Abend hat nämlich nicht nur für solche, die Spiritualist Leben im Krishna-Bewusstsein mit aller Entschlossenheit praktizieren, Bedeutsamkeit, sondern auch für die Freunde des spirituellen Lebens, die Freunde des Krishna-Bewusstseins und sogar für die Skeptiker und Zweifler. Aber solche haben wir wahrscheinlich nur, wenn die Tür aufgeht und ganz Kreuzberg kommt rein. Bei dieser Bemühung gibt es weder Verlust noch Minderung. Davon wird, das ist eine spirituelle Bemühung im Pfad des Bhakti-Yogas. Und schon ein wenig Fortschritt auf diesem Pfad kann einen vor der größten Gefahr bewahren. Srila Prabhupada bringt in der Erläuterung zu diesem Vers einen Text aus dem fünften Kapitel des Srimad Bhagavatams, den ich in der Übersetzung, die er hier gibt, noch einmal vorlesen möchte, also die er im Bhagavatam gibt, noch einmal vorlesen möchte. Wer seinen materiellen Tätigkeiten entsagt hat, wie es die Devotis getan haben, um sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn zu beschäftigen, mag manchmal, während er sich noch auf einer unreifen Stufe befindet, herunterfallen. Jedoch besteht keine Gefahr, dass er nicht erfolgreich ist. Ein Nicht-Gottgeweihter dagegen gewinnt, auch wenn er gewissenhaft seine vorgeschriebenen Pflichten erfüllt, überhaupt nichts. Damit wird klar gesagt, dass selbst ein unerfolgreiches Leben im Krishna-Bewusstsein einem erfolgreichen Leben im materiellen Bewusstsein bei Weitem vorzuziehen ist. Der Grund hierfür ist, dass die Ergebnisse, die jemand im materiellen Leben erzielt, nur von äußerst zeitweiliger und unbeständiger und vorübergehender Natur sind. Wir hatten die Gelegenheit, vor ein paar Tagen in Hautnähe zu kommen, in Hautnähe zu kommen, einen Größen der Unterhaltungsindustrie, die sich mit gewaltiger Anstrengung bemühen, hier eine Art Erfolgsleben zu haben und dort ein bisschen im Sinne von Ansehen, Ruhm und Gewinn ein paar Volltreffer zu landen, sozusagen. Doch worüber sich viele dieser erfolgshungrigen Menschen nur auf dem Sterbebett Gedanken machen, ist die grausame Tatsache, dass sie all das, was sie sich mit größter Mühe und Intensität erarbeitet haben, wieder verlieren werden mit dem Soge der Zeit. Im Schattenreich, und das ist die Bezeichnung, die für diese Welt gewählt wird, gibt es keine Gewinne. Wenn du Schatten hast von den Schatten einer Hand und die den Schatten schüttelst, dann hast du nicht die wirkliche Person geschüttelt. Oder wenn du nur die Reflexion von Juwelen in einem Spiegel, das Spiegelbild von Juwelen hast, dann hast du auch keine, wie soll ich mich ausdrücken, Juwelen. Schatten und Reflexion hat man nicht, selbst wenn man seine Hand drauf legt. Sie werden sich weiter bewegen mit dem Bewegen der Substanz. So sind auch die allergrößten Erfolge im materiellen Leben nur Dinge, worauf wir unsere Hand legen, aber die wir keinesfalls in unserer Hand haben. Ich möchte euch hier das Klagelied eines Politikers vorlesen. Ich war so vertieft in materielle Gedanken, doch die unaufhörliche Zeit, die eine Form von dir ist, dir heißt Krishna, führt immer ihre Pflicht aus. Und so wie die Zeit, die man hat, vorbei ist, endet seine Herrlichkeit alle Aktivitäten unseres materiellen Träumens. Als Zeitfaktor beendest du alle Aktivitäten, genauso wie die hungrige schwarze Schlange sehr schnell eine kleine Ratte ohne Faulheit verschluckt. Aufgrund der Währungsweise der grausamen Zeit wird mein königlicher Körper, der immer mit goldenen Schmuckstücken während des Lebens bekleidet ist und der auf Kutschen sitzt, die von wunderschönen Pferden gezogen wird und der mit Herolden angekündigt wird in der menschlichen Gesellschaft als König, dieser gleiche königliche Körper verfault unter dem Einfluss der unvermeidbaren Zeit und wird durchaus geeignet, gefressen zu werden von Würmern und Insekten, in Asche verbrannt zu werden oder im Kot eines Tieres zu enden. Dieser wunderschöne Körper, der fantastisch ausgerüstet ist, während die Lebenssymptome in ihm sind, wird, selbst wenn er der Körper eines Königs ist, von einem Tier gefressen und wandelt sich dann in den Kot um dieses Tieres, oder er wird verbrannt im Krematorium und wandelt sich in die Asche um, oder er wird in ein Grab aus Erde gelegt, wo verschiedene Wurmspezien und Insekten aus dem Körper hervorgehen. Für den Menschen von heute, dem es um Äußerlichkeiten und um Erfolge im materiellen Leben geht, sind diese Sätze das Klagelied eines Politikers nämlich sehr ernüchternd. Lasst uns jetzt materiellen Erfolgen, die auf so unwirsche Art und Weise beendet werden, spirituelle Bemühungen gegenüberstellen. Auch wenn diese Bemühungen nicht bis zum Letzten durchgeführt werden. Es heißt, dass die Errungenschaften, die wir während wir einen spirituellen Pfad nach denen machen, ich will es mal philosophisch ausdrücken, Manifestation der Chladini-Shakti sind. Jetzt ein wenig verständlicher. Das, was der Gottgeweihte erlangt, zum Beispiel seine Sinne zu kontrollieren oder sich an Krishna zu erinnern und die Welt, die er sieht, in unmittelbarem Bezug zu Krishnas Arrangierung zu setzen, diesen spirituellen Fortschritt, der es ihm ermöglicht, durch die oberflächlichen Aspekte von irgendwelchen Situationen zur Essenz zu schauen, nämlich Krishnas Hand in allem wahrzunehmen. Diese Erfolge sozusagen oder Errungenschaften wird er nicht aufgeben müssen, nicht einmal zur Zeit des Todes. Das bisschen Fortschritt oder das große Ausmaß an Fortschritt oder das ganz große Ausmaß an Fortschritt wird der Devotee, weil es halt von ewiger Natur ist, weiter mit sich in ein nächstes Leben hineinführen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Weltenherrscher Bharat Maharaj, der in relativ jungen Jahren seinen Thron entsagte, als wäre dies ein duftendes Exkrement. So schnell verließ er sein königliches Zuhause, um sich zurückzuziehen in einen Wald. Er brachte es dort ziemlich weit, nur kam er dann in der Mitte aufgrund von schlechter Gemeinschaft zu Fall. Das ist eine lange Geschichte, wie diese schlechte Gemeinschaft aussah. Ich möchte es hier nur so andeuten. Er wurde kam so weit ab vom spirituellen Weg, dass er keine einzige Meditationsübung mehr ausüben konnte, keine einzige spirituelle Praxis. Er war nur noch im Essen, Schlafen und Streicheln beschäftigt. So ein sehr unlobsames Ende für jemand, der schon seinen königlichen Thron aufgegeben hatte, wo er in Perfektion essen, schlafen und streicheln konnte. Er kam also total davon ab, wie man so schön in Hamburg sagt. Und wurde also nun aufgrund seines sehr geringen Bewusstseinszustandes zur Zeit des Todes sogar in einer tierischen Lebensform geboren. Doch merkt, doch hört, oder nimmt es bitte zur Kenntnis, das, was er erreicht hatte, verließ ihn nicht, er vergaß es nicht einmal, sondern hat sich tatsächlich im Augen, wie soll ich mich ausdrücken, erinnert, auch als Hirsch, er musste dann nochmal eine Geburt nehmen in einer menschlichen Form des Lebens, wo er ebenfalls ein enormes spirituelles Wissen hatte und ging dann zurück nach Hause, zurück zu Krishna. Es ist unglaublich, wie der aus einer tierischen Lebensform in eine menschliche Form kam und in der Lage war, ein König die Leviten zu lesen. Er predigte zu diesem völlig arroganten Rahugana, ein Weltherrscher, der total in der Erscheinungsweise der Leidenschaft war, und predigte so systematisch und auch so fundiert, dass der Rahugana sich von seinem Thron hinunter bewegte, um ihm seine lang ausgestreckten Ehrbietungen darzubringen und sich bei ihm förmlich und auch herzergreifend für seine Arroganz entschuldigte. Er hatte das also mitgebracht aus einem vorangegangenen Leben, denn als er als Mensch geboren war, war er so vorsichtig vor weltlicher Gemeinschaft, dass er mit keinem Lehrer zusammenlebte, mit seiner Familie wirklich nur so weit zusammenlebte, ja, völlig asozial im Grunde war. Er pflegte kaum Gemeinschaft, denn seine Brüder waren außerordentlich materialistisch gesonnen, also wirkliche Trinker und Geldjäger und so weiter. Er hatte da also nichts aufgenommen an Informationen und begleitete das. Wir selber haben in Vrindavan einige Fälle von Tieren gesehen, die schon in der Tierform ein unglaubliches Wissen hatten. Und wir haben auch Menschen gesehen, die als Kinder ein unglaubliches Wissen über einen unglaublichen Wissensschatz verfügten, auch im spirituellen Leben, was sie sich nicht während eines Lebens angeeignet hatten. Es gibt in Vrindavan einen Hund, der heißt Ekadasi. Ekadasi ist in der Übersetzung der 11. Tag nach Neumond, ist ein besonderer Fasttag. Und dieser Hund, nun an Ekadasi, das muss ich auch erklären, geht man traditionell einmal um ganz Vrindavan herum. So jedes Mal, wenn man das macht, kommt der Ekadasi von irgendwo her und schließt sich den Devotis an, die diese Rundreise machen. Dann isst er nicht am Ekadasi, frisst also absoluten Fasttag und trinkt auch nicht, was höchst ungewöhnlich ist für einen Hund. Man kann das sehen, der fastet, und wenn ihm was über die Beine läuft oder über die Schnauze läuft, sollte man besser sagen, ich meine jetzt nicht Lebendiges, sondern wenn er da was sieht, wo jeder Hund zugreifen würde, der geht daran vorbei, aber mit einer bewussten Umgehungsgeste. Nicht, weil er es nicht gesehen hat oder weil er es nicht zur Kenntnis nimmt. Er nimmt es zur Kenntnis und geht daran vorbei. Man hat das schon, die Devotis haben das manchmal provoziert, um das rauszufinden, und haben ihm das hingestellt. Und jetzt trinkst du was, Ekadasi, sonst hört unsere Freundschaft hier und jetzt auf. Der nimmt nichts. Es gibt einen anderen Hund, mit dem ich viel Gemeinschaft hatte. Bhaktadas heißt der Diener der Bhaktas. Dieser Bhaktadas war ein absoluter Konnoisseur von spirituellen Ereignissen. Der ist jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden zur Arati und ist gekommen. Und dann war er da und war so auf dem sauberen Teppich. Wir hatten einen Teppich aufgebaut auf dem Boden, auf dem wir barfuß standen. Und wie gesagt, wenn man dann Hinterteil sah, dann wusste man, dass auch noch immer ein Hund war immer zur Stelle, immer da. Und nach der Art nahm er seine Nachtrast, wie die Devotis auf, und begleitete uns überall hin. Und das war es nicht einfach für einen Hund in Indien weite Reisen zu machen, weil alle, also 4 Kilometer oder vielleicht 2 oder 1 Kilometer ein neues Revier anfängt von einem neuen Hund. Um das zu durchqueren, muss man die Zähne zeigen und wirklich kämpfen um die, ums Leben oder Tod manchmal. Sagt er, das ist für, ich glaube, ich kann das kurz machen, mindestens 1000 Kilometer mit uns gegangen und dann hat er seinen Körper aufgegangen. Das war auch, ihm ging es schlecht und er war schon sehr, wir hatten ihn dann auf unseren Traktor geladen, dass er nicht gehen musste. Und er kam dann an dem Tag, an dem Todestag, kam er nochmal um 5 Uhr hin zur Zeremonie. Da lag er nur noch da und schaute die Devi so mit großen Augen an. Die Hilfgestalten auf dem Altar, die das verehrten. Richtig großen, klaren Augen. Und dann schaute er nochmal die Devotees an und jüpfte noch einmal und dann legte er seinen Kopf auf die Pfoten und verließ den Körper. Große Seele. Große Seele. In Vrindavan seht ihr das sehr oft, dass zum Beispiel Kühe Zeremonien täglich besuchen und dann warten, bis der Pujari vom Altar ein bisschen Mahaprasadam bringt und dann würdevoll im Tempel entschreiten und entgleiten, also und woanders hingehen. Pünktlich. Man kann, und wenn die Pujaris in Vrindavan, die sind meistens wahnsinnig unpünktlich, wenn die dann nicht da anfangen, dann wartet der halt, die Kuh halt so lange. Und an Fasttagen gehen die Kühe sofort nach Hause, ohne auch nur zu betteln oder zu gucken, ob es was gibt, das wissen die. Es gibt vieles, an, besonders an heiligen Orten, gibt es viele ein Beispiel kann ich euch auch geben, das ist das letzte Beispiel. Das hat Prabhupada uns gezeigt. Prabhupada war in Vrindavan gewesen und da war kam eine Affenfrau, die kam immer regelmäßig wegen Essen. Und Prabhupada war nur eines Tages alleine und ein Devotee schaute rein und da saß diese Affenfrau bei Prabhupada drin. Und der Devotee wollte gerade losstürmen, denn wenn ein Affe im Raum sitzt, dann muss man, der muss sofort raus. Das ist eines der Faustregeln in Indien, weil die klauen nur. Das ist alles, was sie wollen im Zimmer. Prabhupada aber saß da, völlig entspannt, aber sehr ernsthaft und sprach zu den Affen, dem Affenweibchen. So der Devoti, das war Yamuna, hörte die Prabhupada in perfekten Affensprache, die ansprach und die hörte total ernsthaft zu. Und dann schüttelte sie kurz den Kopf und Prabhupada wurde dann sehr heftig und sehr laut. Und dann saß sie so da und schließlich machte sie ihre Ehrbietung und ging raus. So, der Devotee dachte natürlich, er spinne. Das war meine Mate, die dachte, es ist nicht möglich, dass ich gesehen habe. Das war irgendwie Sonnenstich oder Verdauungsschwierigkeiten oder irgendwo waren das die Ursachen. Am nächsten Tag kam und sagte, Prabhupada, es tut mir leid, ich habe gespielt. Also, ist man dazu gespielt? Also, ich habe ohne mich zu erkennen, geschaut. Tut mir wirklich leid. Ich muss das jetzt klären, ich habe da nicht die ganze Nacht nicht schlafen können. Es tut mir wirklich leid, es klingt total merkwürdig, was ich hier frage, aber ich muss das jetzt nicht lernen haben. Hast du zu der Effin gesprochen? Ja, das ist total wahr. Ich habe ihr gesagt, sie soll mich in Ruhe lassen, endlich. Nee, das tut ich gar nicht. Der Devotee wusste, Prabhupada hatte zu der Effin gesprochen. Er sagte, und zwar für lange Zeit, das war eine halbe Stunde, Prabhupada hatte nicht gesagt, lass mich in Ruhe, damit war es. Er hatte lange zu ihr gepredigt. Aber Denn die wollte nur klarstellen, wollte nicht zu intim werden und Prabhupada zu persönlich fragen, wollte nur klarstellen, ob er gesprochen hat. Und sie wusste er, ja, er hatte alles gesehen, die Äffin saß da, machte ihre Ehrerbietung und ging raus. Und diese Äffin kam auch später nie wieder zu Prabhupada, sie war um die Devotis herum und verhielt sich sehr zivilisiert, was sehr auffällt bei diesen Affen. Also während Vrindavan schon mal war und diese Affen gesehen hat, da hört also alles auf, da geht sämtliche Freude an Affen weg, die sind also Schurken, zu Deutsch gesagt. Hallo. So, anyways, das sind alles Beispiele, die in den Schriften gegeben werden. Wenn man vom spirituellen Pfad abkommt, kann es vorkommen, wenn man sich sehr viele Vergehen zu Schulden kommen lässt, dass man noch in der tierischen Form des Lebens geboren wird. Ich möchte jetzt ein wenig ein anderes Beispiel geben von Kindern, die ohne sich Wissen angeeignet zu haben, dieses Wissen mitnehmen. Es gibt sowas selbstverständlich auch im materiellen Leben, wo mehr und mehr Bücher geschrieben werden darüber, wie Kinder plötzlich mit 6 Jahren anfangen, außergewöhnliche Talente zu zeigen in Musik und auf anderen Bereichen. Das gibt es auch, man trägt das mit durch das Karma. Unsere Devotee-Kinder jedoch, und da gibt es einige davon, sind da ein anderes Beispiel. Zum Beispiel der kleine Bhima, oft zitiert worden, hier kennt ihn jeden. Manchmal sieht ihn die Mutter, wie er auf dem Vyasasan sitzt und Jayarada Madhava singt. Nicht? Ich habe also doch große Erwartungen, die machen mal sehen, ob das wird. Aber da sind unsere Devotee-Kinder, das kann man sehr oft sehen, bringen absolute Kenntnisse aus einer vorangegangenen Beschäftigung mit spirituellen Leben. So, das sind Beispiele, ich möchte jetzt nicht zu sehr diese Beispiele auswalzen und zu viele davon nehmen. Ich glaube, das, was vermittelt werden soll, ist hinreichend gezeigt worden. Hier haben wir Beispiele für diesen Vers der Gita, dass die Tätigkeit im spirituellen Leben, auch wenn man sie nicht voll zum Erfolg bringt, einen vor der größten Gefahr bewahrt, dass man nämlich seinen Zugang zu Krishna verliert. Das, was man jetzt tut, jede kleine Bemühung, die unternommen wird im spirituellen Leben, ist sozusagen eine nicht wieder abrufbare Einzahlung auf unser spirituelles Bankkonto, wenn man das jetzt so ganz in der Banksprache ausdrücken will. Man könnte auch sicherlich schönere Formulierungen wählen. Nun, für einen Devotee im spirituellen Leben ist das, es gibt es ja hier zweierlei Reaktionen auf diesen philosophischen Punkt. Eine legitime und eine unlegitime Reaktion. Die unlegitime wäre, gut, ich bin jetzt, sagen wir mal, 1,5 Jahre im Krishna-Bewusstsein gewesen. Jetzt werde ich einfach die Sau rauslaufen lassen. Oh, hätte ich ja nicht so sagen müssen. Ich werde jetzt meinen weltlichen Wünschen, die vielleicht noch im Herzen sichtbar sind, nachgehen. Im nächsten Leben mache ich weiter. Das wäre die eine Reaktion, ne, die den ewigen Bhakta oder den ewigen Bhakta Anwärtern, will ich besser sagen, vielleicht genehm käme. Ich möchte dem eine andere Reaktion gegenüberstellen, die viel spiritueller klingt und auch ist. Wenn diese Tätigkeiten eine so unglaubliche Kraft in sich bären, dass man sie nur als Geschenke aus der spirituellen Welt bezeichnen darf, so sollte ich doch in diesem Leben das Ausmaß meiner Krishna-bewussten Tätigkeiten fördern. Ich sollte doch alles tun, um hier aufzubauen. Das gibt nämlich noch ein... um hier aufzubauen. Das gibt nämlich noch einen anderen Punkt. Ein Punkt, der hier sehr, meines Erachtens sehr, sehr wichtig ist. Im Krishna-Bewusstsein oder bei der Ausübung des spirituellen Lebens kommt es ja zuweilen vor, dass man, sagen wir mal, wie es Johannes von der, Bänkelsänger. Nein. Johannes von der Höhe, glaube ich. Nein, das ist mir falsch. Beide von der Lippe auch nicht. Ihr seid ein bisschen kollidiert. Johannes von der Höhe, glaube ich, oder? Nein. Irgendein guter Johannes von Kreuz, natürlich. Wie er es ausdrückte, war, wenn die Seele durch die dunkle Nacht des Vertrauens geht. Ein sehr schöner Ausdruck, ich meine, überhaupt nicht humoristisch. Es ist genau das, was eintritt im Krishna-Bewusstsein, wenn einfach der Geist aufgrund seiner vorangegangenen Verunreinigung manchmal solche Zweifel aufbaut und solche, sagen wir mal, auch Verzweiflung sogar, gibt es auch, so ein Gefühl der Unzulänglichkeit. Kennt ihr das? Ich werde das niemals schaffen. So diese Art von Gefühl. Das so stark wird, dass wir scheinbar in dem Wasser einer Luftspiegelung ertrinken, also in den Produkten unseres Geistes sozusagen wirklich ein bisschen ins Schlappern kommen, ins Wanken geraten. Auch dann begleiten uns unsere spirituellen Fortschritt, der ist immer da, unauslöschlich. Selbst wenn der Geist verrückt spielt und so weiter, ist er da. Und wenn man weitermacht und zielstrebig den Kurs verfolgt, wird man dort wieder ansetzen, wo man vor der dunklen Nacht des Vertrauens aufgehört hat. So auch wenn Phasen eintreten und ich weiß hier mindestens 3 oder 4 Devotees, die in diesen Phasen sogar mal ausprobiert haben, wie es ist, wenn man den Form des Krishna-Bewusstseins nicht mehr so intensiv ausübt oder aufgibt. Selbst dann sollte man nicht irritiert werden, also sollte man sich nicht ins Bockhorn jagen lassen, wenn also diese Nacht auftritt im Bewusstsein. Und man wird dort weitermachen, wo man aufgehört hat. Das ist sicher, denn dieser Fortschritt ist spiritueller Natur. Das ist also ein sehr neues Problem. So, wenn das der Fall ist, sollten wir uns nicht übermannen lassen von der dunklen Nacht oder den dunklen Nächten, sondern mit großer Entschlossenheit auch dann weitermachen, wenn unsere Emotionen und unsere Gefühle zeitweilig von Maya und von Dunkelheit regiert werden. Das ist etwas, was wir auch sehen können im Krishna-Bewusstsein, wenn Menschen zum Teil diesen Pfad aufgenommen haben und aufgrund von diesen oder jenen Sachen wieder runtergefallen sind, wenn diese Menschen doch plötzlich wieder auftauchen im Tempel und wieder anfangen mit dem Krishna-Bewusstsein. Schon nach kurzer Zeit sind wir da, wo sie aufgehört haben und machen weiter. Das sind also einige Punkte, die für diesen Text von Bedeutung sind. Letztendlich sehr ermutigende Punkte. Dieses spirituelle Guthaben begleitet einen Menschen selbst dann, wenn er verflucht wird, das Leben eines Dämonen zu führen. Dafür gibt es ein Beispiel im 6. Kanto des Srimad Bhagavatam. Chitraketu ging einst zu, ein großer Devotee ging einst zu Shiva und lachte ihn aus, weil er dachte, er sei zu intim mit seiner Frau. Seine Frau, die von einem sehr ungehaltenen Temperament war zu dem damaligen Zeitpunkt, also seine Frau heißt Shivas Frau, Parvati, verfluchte ihn sofort, ein Dämon zu werden. Und Maharaj Chitraketu wurde dann ein absoluter Feuerspucker, also in bildlicher und direkter Hinsicht. Er wurde Dhritarasura und wurde dann, es kam dann zum Ende seines Lebens zu einem Zweikampf zwischen Indra, der den Dämon besiegte, und Dhritarasura rief Indra zu: Töte mich jetzt endlich, ich will zurück zu Krishna, ich halte das in diesem dämonischen Körper nicht mehr aus, tu mir bloß den Gefallen, jetzt ein bisschen deine Fähigkeiten hier zu offenbaren. Und er sagte dann ein wunderschönes Gebet, genauso wie ein Kalb immer nach dem Euter seiner Mutter schaut, ein Vogel in dem Nest wartet, bis Vater und Mutter mit Nahrung zurückkommen, so warte ich in diesem Körper eines Dämons, bis der Fluch also vorbei ist und ich zurück zu Krishna kann. Er sagte, sehr rührend. Und Indra sagte, ich kann es nicht tun, ich kann es nicht tun, ich halte es nicht aus. Und weigerte sich, mit ihm in das Finale des Kampfes einzutreten und seine Waffe einzusetzen, der Dhritarasura nicht gewachsen sein würde. Sein Braja, sein Donnerkeil, aber tat es dann und ja, die Waffe tat natürlich dann die. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Das ist ja auf einer Ebene tatsächlich ein Dienst. Es wird eigentlich beschrieben, dass Dhritarasura weil er ein Yogi war, schon seinen Körper vorher erstarb. So, das ist also ein guter Punkt für die Ausübung oder das Verständnis im hingebungsvollen Dienst. Wir haben es bei der Ausübung von spirituellen Tätigkeiten mit solchen Tätigkeiten zu tun, die nicht vergeben sind. Das sollte auch die Devotis ermutigen, die transzendentale Buchverteilung betreiben. Wenn man jemandem ein Buch in die Hände gibt, setzt sofort ein großer Nutzen ein. Wir haben da auch in Hamburg drüber gesprochen, wir haben vor ein paar Tagen Herrn Fischer getroffen, Gottfried Fischer, den Leiter der Fischerchöre, die sind 62.000 Mann stark über die ganze Welt, und sind so Klassiker wie Odo Fröhliche und diese deutschen Volkschöre. Und diesen Gottfried Fischer war also so beeindruckt von uns, dass er gesagt hat, wir müssen jetzt was zusammen produzieren. Sie singen Hare Krishna, die Fischerchöre greifen das Motiv auf, Hare Krishna, und singen es denn nehme es kurz auf und dann wird es umgewandelt in ein deutsches Volkslied. Und auf diese Art und Weise wird mal was Neues präsentiert, was grenzenüberwindendes, ein grenzenüberwindendes Lied und Kulturen überwindendes Lied. Das soll jetzt produziert werden. Er spricht gerade mit dem ARD, weil das soll eine teure Produktion werden. Wir wollen uns einfügen lassen in Vrindavan. Und dort gefilmt werden, vor dem Kirchengat mit dem Film. Also richtig, die Kamera kommt so aus der Yamuna hervorgetaucht. Hare Krishna. Und so weiter. Also das will im Augenblick der Herr Fischer. Ich kann natürlich nicht sagen, was Maya mit ihm alles macht, aber er ist total ernsthaft und Leute, die ihn kennen, haben gesagt, also ihr habt ja den Fischer total in Form gebracht. Und so weiter. Und das kommt halt, ist einfach zu erklären. Der hat vor ein paar, ich habe ihm gesagt, also wir müssen doch erstmal jetzt, um das Lied zu machen, bis wir unsere Philosophie verstehen, hier nehmen wir die Bhagavad Gita mit, können wir umsonst mitnehmen. Und er sagte, gut gemeint, aber habe ich schon. Vor zwei Wochen oder so, ich weiß nicht genau, habe ich in Oranienburg einer ihrer Leute getroffen und mir gleich 7 Bücher geben lassen, und ich bin also, ja, das ist eine wichtige und wertvolle Sache, das muss jetzt unbedingt in die Welt des Liedes einfinden, denn es ist die Musik, die die Herzen verbindet, nicht die Politiker. Wir haben gerade eine DDR-Tour gemacht, jetzt darf man nicht mehr DDR sagen, und die durften ja nicht das deutsche Volkslied da singen, als wir aber anruhen mit Blau ist es über den Tannengrund. Haben Sie mitgesungen, Mr. Befehl, ich wäre. Ich lebe das Lied. Das war also seine Präsentation. Ja, dann war das da. Ja. Also, ihr seht, durch dieses Beurteilen Aktivitäten baut man auf, und das ist eigentlich der Punkt, der eine, sagen wir, für einen Devoten wichtig, also die richtige Lesart bildet. Wir sollten nicht jetzt lasch werden und sagen, okay, das ist die Potenz von spirituellen Tätigkeiten, die aus der Chladini-Shakti kommt, ich lasse mich gehen, juhu, sondern diese Tätigkeiten sind so machtvoll, dass ich auch trotz meiner Unzulänglichkeiten, die ich noch haben mag und die mir in Zukunft vielleicht noch manchen Tag ein bisschen grau gestalten werden, dass ich trotzdem davon ausgehen kann, dass ich durch die seriöse Ausübung des spirituellen Lebens aufbaue, das heißt systematisch Stein auf Stein lege. Dieses Verständnis bildet auch die Legitimation dafür, sagen wir mal, materielle Tätigkeiten niederzulegen und völlig einzutauchen ins spirituelle Dasein. Wohl wissend, dass materielle Tätigkeiten, selbst wenn sie vollkommen sind, nicht ausrichten können, wie es im Klagelied eines Politikers besungen wird. Übrigens, der Politiker ist kein geringerer als Mutschikunder, Mutschikunder. So, Halke, vielleicht möchte ich hier zum Ende kommen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Also für dich ein sehr einfacher Punkt.
Manchmal gehören, dass Leute, die jetzt in Kontakt kriegen, nicht mehr ein natürliches Schwert annehmen. Oder ein Schwert oder ein natürliches Schwert annehmen.
Die Körper eines Tieres. Mhm. Ja. Wir haben uns darüber gab es eine Diskussion im Krishna-Bewusstsein, die ist geführt worden, und das Ergebnis einer langen Diskussion ist, dass es sein kann, dass man einen Tierkörper annimmt. Prabhupada sagt zum Beispiel von den Leuten, die am heiligen Ort sexuholischen Aktivitäten, sehr exzessives sexuelles Leben führen, die dort nochmal geboren werden in einer Lebensform eines Tieres, um von da dann aufzusteigen in das ewige Königreich Gottes. In Vrindavan muss man nicht wieder ein Mensch werden, sondern kann sofort von einer Tierform nicht durch die Welt gehen. Maharaj Bharata ist auch so ein Beispiel, der diese Geburt nimmt. Sieh mal, das ist sehr schön auch für uns zu sehen. Es gibt einen interessanten Punkt im Krishna-Bewusstsein, in der Praxis des Krishna-Bewusstseins, nämlich dass man die Richtung internes, ein innerliches Wurzel des Lebens. Und das ist nicht gut, das wird nie befürwortet. Aber normalerweise, also das möchte ich gleich so, dass man keine materielle Form des Lebens annehmen muss. Es gibt sowas im Leben von Ramanujacharya. Da wurde dem Lehrer von Ramanujacharya, Yadava Prakash, gesagt, sein vorheriges Leben erzählt. Und das vorherige Leben war, er war ein Lurch gewesen, ein Lizard, der in einem Brunnen lebte. Das war so ein Zünderlurch. Other lizards who live in the water. You know, something like a lizard, at least. Ein Lurch. Mm-mm. Und der hatte in seinem Leben, also als er da als Lohnsohn lebte, Speisereste vom Prasadam gegessen, was sich was kam, die sich die Hände in den Brunnen gewaschen hatten. Und er hatte das gegessen, dieses Prasadam, und war dann als Mensch aufgestiegen. So, wenn du regelmäßig Prasadam isst, was ja kein Problem ist für uns ist, ne? Ist das schon sehr kräftig. Aber trotzdem. Aber trotzdem, also, wenn man total taucht in die Materie, es soll eine Transit, eine Geschichte geben, von mehreren, die wurde ich gehört, da war so ein eine Katze, die immer um Prabhupads Lotusfüße strich, wenn sie den Prabhupad auf Morgenspaziergang ging. Die kam immer, wenn Prabhupad aus dem Tempel rauskommt, und Prabhupad hat sie immer so mit dem Fuß so weggewählt. Die Katze hat sich so bringen lassen. Und eines Tages war sie tot. Und Prabhupad wurde tot von einem Auto überfahren gesehen. Prabhupad wurde gefragt, war das eine besondere Katze? Also ich kam ja als Ziel wirklich auf, dass sie pünktlich zum Morgen spazieren sich den Staub von den Lotusfüßen des reinen Gottgeweihten einsammelte. Prabhupada hatte in der Gemeinschaft der Devotis nichts dazu gesagt, sondern mehr ausweichend beantwortet. Als ihn aber ein Devotee dann fragte, sagte er, das sei ein gefallener Schüler, also alleine sei ein gefallener Schüler gewesen, der sich die Mercy des spirituellen Meisters geholt hatte. Das war vor der Katze im Kreuzberg. Verfahrungszeit, fürchterlich. Hast du nur das Leid? Das wird uns verrichten und verpassen. Vom 20 Tagen bedrängt. Das wird es da sein. Wenn wir das die Fantasie hier zu den Fenstern halten. Aber es ist normalerweise. Oh, da gibt es noch ein anderes Beispiel. Maharaj. Dieser König, der ein Elefant wurde, aufgrund eines Vergehens. Wie? Indra Dhyumna, nicht? Ja? War das Indra Dhyumna? Ja. Das Leben ist eine ernsthafte Sache. Also, so wie man die Ewigkeit der Seele versteht, so wie man, und das nicht vergisst, geht man durch das Leben in ganz anderer Art und Weise. Dinge, die vorher wichtig geworden sind, werden unwichtig. Nachrichten werden nicht mehr gelesen, sie bleiben im Briefkasten. Man ist nicht mehr interessiert. Gut. Mit dieser ernsthaften Note möchten wir enden. Falls ich mal. Ja, 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 ja,